Ich glaube, wir haben unsere letzte Lehreinheit mit Hebräer 9, 10 abgeschlossen. In der Studienhilfe sind wir inzwischen auf Seite 7 angelangt. Wir machen nun weiter mit Vers 11 bis 14 und werden uns dabei eng an die Studienhilfe halten. Zunächst werde ich Vers 11 bis 14 aus dem Griechischen übersetzen. Meine Übersetzung wird nicht elegant sein, aber sie gibt euch eine Vorstellung davon, was der Text wirklich aussagt. Dann sehen wir uns die Kommentare in der Studienhilfe an. Christus aber ist gekommen als hoher Priester guter Dinge, die geschehen sind. Es gibt jedoch eine Alternativübersetzung, sie lautet guter Dinge, die kommen werden. Ich denke, wir müssen uns damit nicht aufhalten. Es bedeutet entweder, dass Christus es bereits getan hat, oder dass er kam, um Dinge geschehen zu lassen, die noch nicht geschehen waren, als er kam. Ich kann nicht näher darauf eingehen, und dieser Punkt ist auch nicht so wichtig. Weiter im Text. Durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das heißt, das nicht von dieser Schöpfungsordnung ist. Weder durch das Blut von Ziegen noch von Stieren, sondern durch sein eigenes Blut ging er ein für allemal, das ist ein sehr nachdrückliches Wort, ein für allemal in das Heiligtum, das heißt das Allerheiligste, hinein, da er ewige Erlösung errungen hat. Denn wenn das Blut von Ziegen und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf jene gesprengt, die verunreinigt waren, zur Reinheit des Fleisches oder des physischen Leibs heiligt, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist ohne Fehler oder ohne Makel Gott darbrachte, unser Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen, beziehungsweise um den lebendigen Gott anzubeten. Nun gehen wir zu den Aussagen der Studienhilfe zu diesen Versen. Dies ist ein weiteres Beispiel für eine Gegenüberstellung, wie wir sie in diesem Brief so oft finden. An dieser Stelle fasst der Autor 5 Aspekte der Überlegenheit der neuen Ordnung zusammen, von der er im vorangegangenen Vers gesprochen hat. Wir werden sie uns ansehen und üben uns dabei immer wieder in der Textanalyse. Ich glaube, dass jeder, der dies alles treu durcharbeitet, gleichgültig wie viele Jahre es auch dauern mag, am Ende ein weitaus analytischeres Denken haben wird als zu dem Zeitpunkt, als er damit anfing. Ich wurde geschult zu analysieren. Das war mein Beruf. Ich muss euch sagen, dass dies für mich eine alles andere als einfache Übung ist. Wenn ihr das Ganze anfangs etwas kompliziert findet, dann gebt nicht auf. Vielleicht kommt ihr in Wirklichkeit viel besser vorwärts, als ihr meint. Ich habe im Rahmen solcher Bibelarbeiten festgestellt, dass man erst später erkennt, wie viel man dabei empfangen hat. Es ist ein Prozess, in dessen Verlauf man Dinge aufnimmt und verdaut, und dann zieht man mehr und mehr den persönlichen Nutzen daraus. Nun die 5 Punkte oder Aspekte der Überlegenheit der neuen Ordnung. Erstens, Vers 11. Christus ging in das Heiligtum im Himmel hinein, nicht in dessen irdische Nachbildung. Zweitens, Vers 12. Er ging durch sein eigenes Blut hinein, nicht durch das Blut von Tieren. Drittens, Vers 12. Die von ihm errungene Erlösung ist ewig, nicht nur für ein Jahr. Dieser Punkt wird immer und immer wieder herausgestellt. Die Opfer der alten Ordnung waren immer nur ein Jahr gültig, bis das nächste Opfer fällig war. Doch Christus hat nun ewige Erlösung errungen, die nicht nur für den Rest der Zeit gilt, sondern bis in Ewigkeit. Viertens, Vers 14, er hat sich selbst und nicht irgendein Tier als Stellvertreter durch den ewigen Heiligen Geist geopfert, nicht durch ein fleischliches Gebot. Sein Opfer geht dadurch über alle zeitlichen Begrenzungen hinaus. Ich möchte ein wenig bei diesem Punkt verweilen, da er für mich persönlich sehr wichtig ist. Der zweite, sogenannte evangelistische Gottesdienst, an dem ich je in meinem Leben teilnahm, ich wusste nicht, was ein evangelistischer Gottesdienst ist, sagte ein Prediger am Ende seiner Botschaft, jeder, der das möchte, worüber auch immer er sprach, jeder, der das möchte, möge nun seine Hand heben. Ich war 2 Tage vorher in so einem Gottesdienst gewesen, in dem der Heilige Geist meine Hand für mich gehoben hatte, und das war mir sehr peinlich gewesen. Ich dachte mir, du kannst nicht davon ausgehen, dass dir so etwas 2-mal passiert. Deshalb hob ich diesmal selbst meine Hand, ohne eine klare Vorstellung davon gehabt zu haben, worum es eigentlich ging. Jedes Mal war ich der einzige Anwesende, der reagierte. Nach dem Gottesdienst kam der Prediger, es war ein anderer als 2 Tage zuvor, auf mich zu. Er schaute mich an und ich schaute ihn an, und ich denke, er wusste, dass er da ein Problem vor sich hat. Er stellte mir 2 Fragen, die sehr vernünftig waren. Die erste lautete: Glauben Sie, dass Sie ein Sünder sind? Ich kam ja aus der Philosophie und war auf Definitionen spezialisiert, deshalb lag es für mich auf der Hand, diese Frage dadurch zu beantworten, dass ich alle möglichen Definitionen für Sünder durchging. Ich tat das in meinen Gedanken und jede einzelne traf exakt auf mich zu. Ich sagte: Ja, ich glaube, dass ich ein Sünder bin. Dann sagte er: Glauben Sie, dass Christus für Ihre Sünden gestorben ist? Ich schaute ihn an und ich kann mich nicht mehr genau an meine Antwort erinnern, aber ich sagte sinngemäß, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich kann nicht begreifen, was der Tod Jesu Christi vor 1900 Jahren mit den Sünden zu tun haben soll, die ich zu meinen Lebzeiten begangen habe. Für mich war das ein reales, logisches Problem. Ich denke, der Mann war weise. Er versuchte nicht, mit mir zu debattieren. Ich bin mir sicher, dass er für mich betete. Der Herr regelte es so, dass ich dieses Problem mit ihm allein löste. Dann erlebte ich die Wiedergeburt, diese neue Ordnung, die neue Schöpfung, doch ohne es intellektuell auch nur im Allergeringsten zu begreifen, was mir da widerfuhr, und ohne lehrmäßige Grundlage dessen, was ich da tat. Dann fing ich an, die Bibel zu studieren, um herauszufinden, was mit mir geschehen war. Ich stellte fest, dass die Bibel das einzige Buch war, das diese Frage beantworten konnte. Früher oder später stieß ich in meiner Lektüre auf Hebräer 9,14, wo es eben heißt: durch den ewigen Geist. Den meisten von euch bedeutet das wahrscheinlich nicht viel, doch für mich war es die perfekte Antwort auf die Frage. Das Wort ewig bedeutet nicht nur, dass etwas lange Zeit existiert, es bedeutet auch außerhalb der Zeit oder in einer anderen Daseinsform. Ich verstand rein intellektuell, dass das Opfer Christi die Sünden aller Menschen, aller Zeitalter, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit einschließen konnte, weil es im Bereich der Ewigkeit liegt. Ich hatte selbst erfahren, dass es das vollbracht hatte. Aber erst als ich diesen Vers gefunden hatte, konnte ich es auch rein intellektuell klar verstehen. Die meisten von euch sind vielleicht niemals mit diesem Problem konfrontiert, aber es ist wirklich ein reales, echtes Problem. Jesus starb vor 1900 Jahren. Was soll das mit den Sünden zu tun haben, die du begangen hast? Die Antwort lautet: Er hat sich selbst durch den ewigen Geist hingegeben. Die Transaktion, die am Kreuz stattfand, übersteigt alle zeitlichen und räumlichen Begrenzungen. Es war eine ewige Transaktion. Der Heilige Geist wird als ewiger Geist bezeichnet. Ich halte das für sehr aufschlussreich. Wenn wir im Heiligen Geist sind, sind wir in gewisser Weise von den zeitlichen Begrenzungen freigesetzt. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass etwas, das man im Geist sagt, praktisch zeitlos ist. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, in der mir jemand etwas erzählte, das ein anderer Christ zu ihm gesagt hatte. Die Person, die es mir erzählte, hatte nicht die geringste Ahnung gehabt, was die andere Person gemeint hatte, doch in dem Augenblick, als ich es hörte, erkannte ich, dass es wahr war. Etwas, das im Heiligen Geist gesagt wird, ist in gewisser Hinsicht unsterblich. Es ist ewig. Es ist keinen zeitlichen Beschränkungen unterworfen. Ich denke, wenn du in dem bist, was Johannes als im Geist am Tag des Herrn bezeichnet, wirst du feststellen, dass Zeit eine ganz andere Bedeutung bekommt. Die Wissenschaft sagt uns, und das übersteigt wirklich meinen Verstand, dass, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit vorwärts bewegt, die Zeit nicht mehr in Kraft ist. Je schneller man sich vorwärts bewegt, desto langsamer vergeht die Zeit. Ihr wisst das sicher, ich bin mir sicher, dass ihr alle Wissenschaftler und Physiker seid, aber ich bin es nicht. Wenn man beispielsweise Menschen in einer Raumkapsel in den Weltraum hinaus projizieren könnte, könnten sie 3 Generationen lang wegbleiben, wieder zurückkommen und dann fragen, was es heute zum Frühstück gibt. Es würde ihnen nicht auffallen, dass sie mehr als 24 Stunden weg waren. Die Bibel sagt, und das stand als erstes in der Bibel, dass die Zeit ein Geheimnis ist. Das steht in der Offenbarung. Dort heißt es sinngemäß, die Zeit wird nicht mehr sein, das wird das Ende des Geheimnisses sein, das Gott geschaffen hat. Ich will nicht versuchen, euch alles über dieses Geheimnis zu erzählen, ich weise lediglich darauf hin, dass die Bibel dort, wo sie auf dieses Geheimnis zu sprechen kommt, in philosophischer und logischer Hinsicht absolut perfekt ist. Und das ist in gewisser Hinsicht ein Wunder. Es heißt hier also, durch den ewigen Geist. Durch den ewigen Geist kannst du hier sitzen und Golgatha steht dir so real vor Augen, als wäre es erst vor 5 Minuten geschehen. Das ist das Wirken des Geistes. Etwa 15 Jahre bevor ich den Herrn auf diese Weise durch den Heiligen Geist kennenlernte, musste ich als Junge in der Vorschule Bibelgeschichten auswendig lernen. Ich bekam immer sehr gute Noten, da ich ein sehr gutes Gedächtnis hatte. Aber ich hatte sie größtenteils vergessen und sie hatten keine wirkliche Bedeutung mehr für mich. Doch sobald ich mit dem Heiligen Geist in Kontakt kam, kam es mir vor, als hätte ich sie alle erst gestern gehört. Die Leute, die mich damals kannten und wussten, dass ich jahrelang kein Kirchgänger gewesen war und mich nicht für Religion interessiert hatte, staunten nicht schlecht, dass ich plötzlich aus der Bibel zitieren konnte. Auch das war der ewige Geist, der zeitlose Geist. Kommen wir zurück zu unserer Studienhilfe und betrachten wir den 5. Aspekt der Überlegenheit der neuen Ordnung. Fünftens also, Vers 13 und 14, sein Blut reinigt unser Gewissen von toten Werken, nicht nur unser Fleisch von zeremonieller Unreinheit. Die Reinigung des Gewissens ist etwas, das in Kapitel 10 noch einmal thematisiert wird. Es ist eine Voraussetzung, um Zugang zum Allerheiligsten zu bekommen. Wir werden in Kapitel 10 noch näher darauf eingehen. Unser Herz muss besprengt und vom bösen Gewissen gereinigt worden sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr es selbst erlebt habt, wie das Blut Jesu vom Heiligen Geist über euch gebracht wurde, solltet ihr keine Probleme mehr mit eurem Gewissen haben. Ihr solltet absolut zweifelsfrei wissen, dass nichts in den Aufzeichnungen des Himmels gegen euch spricht, dass eure Vergangenheit absolut bereinigt ist, und das macht wirklich einen großen Unterschied. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass ich glaube, dass der Heilige Geist der Einzige ist, der das Blut Jesu versprengen kann. Ich habe schon gehört, wie Menschen in Pfingstgemeinden, aber vermutlich auch in anderen christlichen Kreisen davon sprechen, dass man das Blut anwenden müsse. Ich sage nicht, dass das falsch ist, doch wenn das nicht der Heilige Geist tut, wird es nicht geschehen. Das Blut unterliegt nicht menschlicher Kontrolle. Es ist einzig und allein der Geist Gottes, der das Blut anwenden kann, und er wendet es erst dann an, wenn wir die Bedingungen Gottes erfüllt haben. Er ist sehr eifersüchtig, was die Anwendung des Blutes betrifft. Es heißt in 1. Petrus 1, wir seien auserwählt nach Vorkenntnis Gottes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Zuerst kommt der Gehorsam. Der Heilige Geist wird bei einem ungehorsamen Menschen das Blut nicht zur Anwendung bringen. Nun machen wir weiter mit Hebräer 9, 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, nachdem ein Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, jene, die berufen sind, die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Beachtet hier wiederum das Ziel, auf das wir die ganze Zeit über hinarbeiten, es ist das Erbe. Welche beiden anderen Dinge gehen Hand in Hand mit diesem Erbe? Vollkommenheit und Ruhe. Wenn ihr diese 3 Dinge zusammennehmt, habt ihr den roten Faden, der sich durch den Hebräerbrief zieht. Er wird uns nicht gestatten, hinter unserem Erbe zurückzubleiben, indem wir unsere Ruhe und Vollkommenheit finden. weil der erste Bund uns nicht in unser Erbe oder in die Ruhe oder in die Vollkommenheit hineinbringen konnte, wurde Jesus der Mittler des neuen Bundes. In diesem Vers werden zwei Eigenschaften dieser Transaktion beschrieben, die sehr wichtig sind. Aus diesem Grund werfen wir noch einmal einen Blick in die Studienhilfe, Seite 8. Dadurch wurde Christus Mittler eines neuen Bundes mit zwei Auswirkungen. Ich wies an früherer Stelle schon darauf hin, dass wir ohne einen Priester keinen Zugang zu Gott haben können. Wir können ihm ohne einen Priester weder Gaben noch Opfer bringen. Es ist auch nicht möglich, dass Gott ohne einen Mittler einen Bund mit den Menschen schließen kann. Es muss einen Mittler geben. Die Mittler des ersten Bundes waren die Engel und Mose, weil er durch Engel und einen Mittler verfügt worden war. Doch der Mittler des neuen Bundes ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, der auch der Hohepriester ist. Die beiden Auswirkungen sind: erstens, er bezahlte das Lösegeld für diejenigen, die Übertretungen unter dem alten Bund begangen hatten. Zweitens, er bot denjenigen, die von Gott berufen waren, die Verheißung eines ewigen Erbes an. Dies schloss Ruhe und Vollkommenheit mit ein. Ich erinnere mich an eine Aussage, die ich einmal in einer Predigt nur so nebenbei machte, weil ich davon ausging, dass jeder damit vertraut sein müsse, aber es hatte den Anschein, dass dies nicht der Fall war, zumal anschließend jemand zu mir kam und mich danach fragte. Es gibt im Grunde drei verschiedene Bezeichnungen für Fehlverhalten, auch wenn diese Liste nicht vollständig ist. Nummer 1. Sünde. Sünde wird in Römer 3,23 definiert als die Ehre Gottes nicht erlangen. Sünde ist in gewisser Hinsicht ein Scheitern, das Verfehlen einer Markierung. Man scheitert, man erfüllt nicht den Zweck, zu dem wir geschaffen wurden, nämlich zur Ehre Gottes zu leben. Ich sagte erst vor kurzem einmal, dass jeder, der nicht zur Ehre Gottes lebt, kein Recht zu leben hat. Es gibt keinen anderen Grund zu leben, den man rechtfertigen könnte. Sünde heißt, dass wir nicht den Zweck erfüllen, zu dem wir geschaffen wurden. Das zweite Wort in diesem Zusammenhang finden wir in diesem Vers. Es lautet Übertretungen. Eine Übertretung ist das Überschreiten einer bekannten Grenze. Bei einer Übertretung geht man von einem erlaubten Bereich in einen unerlaubten Bereich über, wobei man ganz genau weiß, was man da tut und wo die Grenzlinie ist. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. Aber sobald es ein Gesetz gibt, besteht nicht nur die Möglichkeit zur Sünde, sondern auch die Möglichkeit zur Übertretung, was bedeutet, dass man gegen ein bekanntes Gesetz verstößt und dabei weiß, dass dieses Gesetz existiert. Ich bin mir sicher, dass noch niemand von euch so etwas jemals in Betracht gezogen hat. Du siehst die Geschwindigkeitsbegrenzung und dort heißt es, dass du nur 50 fahren darfst, doch dein Tachometer sagt 70. Was tust du? Du begehst eine Übertretung. Wir begehen Übertretungen und ich muss gestehen, dass es manchmal auch mir geschieht. Das dritte Wort wird in den meisten Bibelübersetzungen mit Missetat, aber auch mit Sünde oder Gesetzlosigkeit wiedergegeben. Missetat oder Gesetzlosigkeit bedeuten, dass man auf jeden Fall das tut, was man selbst will. Es ist mir egal, was die anderen Menschen sagen, ich werde es tun. Das ist eine Missetat oder Gesetzlosigkeit. So sagt Jesus beispielsweise in Matthäus 24,12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das bezeichnet meines Erachtens die Zeit, in der wir leben. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Die Menschen könnten nicht achtloser sein. Es ist ihnen gleich, was das Gesetz sagt. Es kümmert sie nicht, was die anderen Menschen denken. Sie tun das, was sie wollen, und zwar unter allen Umständen. Das bezeichnet man als Missetat. Wir reden hier ganz konkret von Übertretungen, weil wir hier von Menschen sprechen, die unter dem ersten Bund, also dem Bund des Gesetzes, standen. Denk daran, wo es kein Gesetz gibt, gibt es keine Übertretung, was jedoch nicht bedeutet, dass es keine Sünde gibt, denn schließlich sind die beiden Dinge nicht dasselbe. Ich möchte noch etwas näher darauf eingehen. Für mich ist es ein ungemein wichtiges Statement, dass Jesus das Lösegeld für diejenigen bezahlte, die Übertretungen unter dem alten Bund begangen hatten. Ich möchte in diesem Zusammenhang Römer 3, 24 aufschlagen und wie gesagt, es ist manchmal ein wenig schwierig, wieder aus dem Römerbrief rauszukommen, wenn wir einmal hineingeraten sind. Da wir gerade von Sünde sprechen, können wir ab Vers 23 lesen. Alle haben ja gesündigt und ermangeln der ehrenden Anerkennung bei Gott. Das ist das Wesen der Sünde. Sünde ist wie ein Pfeil, der auf ein Ziel abgeschossen wird, dieses jedoch verfehlt. Er schafft es nicht. Es muss nicht notwendigerweise bewusster Ungehorsam oder eine Missetat oder Gesetzlosigkeit vorliegen. Es ist einfach nur so, dass wir es nicht geschafft haben. Das gilt für die gesamte Menschheit. Niemand hat es geschafft, außer Jesus. Da Gott gesehen hat, dass wir gesündigt haben, unternimmt er etwas dagegen. Unsere heutige Kultur schiebt Gott ein Dilemma unter, das er in Wirklichkeit gar nicht hat. Unsere heutige Kultur fragt Gott, wie kannst du so lieblos sein und Sünder bestrafen? Ich möchte euch sagen, dass sich Gott diese Frage überhaupt nicht stellt. Viele Sonntagsschullehrer und andere Leute versuchen in unserer Zeit die Schuld von Gott zu nehmen, dass er Sünder bestraft. Das zeugt von einem völlig falschen Verständnis der Sachlage. Für Gott stellt sich nämlich nicht die Frage, ob oder wie er Sünder bestrafen soll, sondern wie er es machen soll, dass er Sünder nicht bestrafen muss. Und hier nun die Passage, die uns zeigt, wie Gottes Lösung dieses Dilemmas aussieht. Alle haben ja gesündigt und ermangeln der ehrenden Anerkennung und werden umsonst, also als Geschenk, gerechtfertigt, das heißt freigesprochen, für gerecht erachtet, gerecht gemacht, so als hätten sie nie gesündigt, durch seine Gnade. In einer anderen Variante heißt es, denn alle haben gesündigt und bleiben hinter der Ehre Gottes zurück und werden umsonst gerechtfertigt. Das heißt, man kann sich das nicht verdienen. Durch seine Gnade, und Gnade ist ja immer umsonst, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus kam. Mit anderen Worten, hier steht dasselbe Wort Erlösung wie in Hebräer 9, 15. Weiter im Text. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneopfer oder präsentiert als Sündopfer. Das Wort, das hier im Griechischen steht, ist dasselbe Wort, das auch den Gnadenstuhl bzw. die Deckplatte bzw. den Versöhnungsdeckel bezeichnet. Es ist das griechische Wort für den Gnadenstuhl, den Deckel der Bundeslade, an dessen Stirnseiten sich die Cherubim befanden. Jesus ist gewissermaßen der Gnadenstuhl. Er ist ein Ort, an dem die Gerechtigkeit des Himmels und die Gnade des Himmels aufeinandertreffen. Das Problem, wie man die Ungerechten rechtfertigen könnte, war gelöst. Gott hat ihn öffentlich als Sühneopfer dargestellt und behauptete damit vor dem ganzen Universum seine eigene Gerechtigkeit. Gott stand vor folgendem Problem, für das er eine Lösung finden musste. Jahrhundertelang hat er mit angesehen, wie die Menschen sündigen, sie aber dafür nicht mit dem letzten Gericht heimgesucht. Ich bin mir sicher, dass sich die Engel lange Zeit überfragten, wie kann das sein, wie gibt es sowas? Mir scheint, dass Gott niemanden in seinen geheimen Plan eingeweiht hatte. Er weihte weder die Engel noch den Teufel ein, denn dann wäre der Teufel ja nicht derjenige gewesen, der den Plan zur Erfüllung brachte. Schließlich war es ja der Teufel, der im Grunde die Lösung lieferte. Doch als Jesus am Kreuz starb, war Gottes Gerechtigkeit auf diese Weise rehabilitiert worden. Jesus bezahlte die Strafe für all die Sünden, über die Gott jahrhundertelang hinweggesehen hatte. Lesen wir diese Passage noch einmal. Ihn, Jesus, hat Gott dargestellt oder präsentiert zu einem Sühneopfer oder einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Er tat das, um seine Gerechtigkeit zu demonstrieren, weil er in seiner Nachsicht die vorher geschehenen Sünden ungestraft gelassen hatte. Das ist der springende Punkt dieser Frage, wie Gott jahrhundertelang die Sünde ungestraft lassen konnte. Soweit ich weiß, erzählte er niemandem, was er dagegen zu tun gedachte. Aber er hatte einen Plan. Sein Plan war Jesus. Vers 26. Er tat das, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu demonstrieren, damit er gerecht sei und derjenige, der den Menschen rechtfertigt, der Glauben an Jesus hat. Das ist Gottes Dilemma. Wie kann er den Sünder rechtfertigen und dabei mit seiner eigenen Gerechtigkeit keinen Kompromiss eingehen? Das Problem wurde durch den Tod Jesu gelöst. Es gab keine andere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Gehen wir nun wieder zurück zum Hebräerbrief. Wir kommen zu einer sehr kritischen und ziemlich schwierigen Passage in Vers 16 und 17. Es könnte durchaus sein, dass wir uns den Rest dieser und vielleicht noch einen Teil der nächsten Lehreinheit damit beschäftigen werden. Ich übersetze zunächst diese Verse und dann sehen wir sie uns näher an. Hebräer 9, 16 bis 17. Denn wo ein Bund ist, ist es notwendig, dass der Tod dessen eingetreten ist, der den Bund geschlossen hat. In manchen Bibelübersetzungen steht statt Bund das Wort Testament, wodurch ein Problem aufgeworfen wird, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. In der englischen New International Version lautet dieser Vers: Im Falle des Testaments ist es notwendig, den Tod dessen zu beweisen, der es verfasst hat. Das ist für uns leicht verständlich, weil wir alle wissen, dass das Testament oder der letzte Wille einer Person erst dann in Kraft tritt, wenn diese Person gestorben ist. Manchmal ist es ein kompliziertes rechtliches Unterfangen, zu beweisen, dass ein Mensch wirklich gestorben ist. Manchmal geht es auch um die Frage, wer zuerst gestorben ist, der Ehemann oder die Ehefrau. Wo es einen letzten Willen gibt, ist der Tod wirklich ein kritischer Faktor. Das Problem besteht jedoch darin, dass das Wort Testament oder letzter Wille im Grunde Ausdruck unseres modernen Denkens ist. Es ist nicht das Wort, das hier eigentlich verwendet wird. Nun zurück zur Derek Prince Version, und manchmal fragen mich die Leute, wo es diese Version denn in gedruckter Form zu kaufen gibt. Die Antwort lautet: nirgendwo. Denn wo es einen Bund gibt, muss notwendigerweise der Tod dessen festgestellt werden, der den Bund geschlossen hat. Denn ein Bund ist gültig oder in Kraft, wenn Menschen tot sind, da er nicht in Kraft ist oder keine Gültigkeit hat, solange der lebt, der den Bund geschlossen hat. Das Wort, mit dem wir es hier zu tun haben, ist das griechische Standardwort für Bund. Es entspricht dem hebräischen Standardbegriff Berit. Es gibt beispielsweise eine Gruppierung namens Ben-Ai Berit, das bedeutet Söhne des Bundes. Es ist dasselbe Wort. Es ist dieses Wort Bund, das unsere Bibel in den ersten und zweiten Teil, in das Alte und das Neue Testament unterteilt, und es wäre besser, man würde es mit Alter Bund und Neuer Bund übersetzen. Wir müssen nun die Beziehung zwischen Tod und Bund klären. Wenn wir das Wort Testament oder letzter Wille verwenden, ist das Ganze unproblematisch. Jeder weiß, dass ein Testament erst dann in Kraft tritt, wenn die Person, die dieses Testament verfasst hat, gestorben ist. Doch wenn wir stattdessen an einen Bund denken, denken wir in der Regel nicht in diese Richtung, weil wir nicht so denken, wie die Bibel denkt. Wenn wir diese beiden Verse analysieren, sind wir gezwungen, die biblische Vorstellung von einem Bund zu untersuchen. Genau das werden wir tun. Erstens, weil ich es liebe, und zweitens, weil es für euch ungemein aufschlussreich sein wird, wenn es mir gelingt, es euch richtig zu vermitteln. Dinge, die ihr bislang nie zuordnen konntet, werden auf einmal zusammenpassen. Schlagen wir die Studienhilfe auf Seite 8 auf. Dort heißt es: Überall in der Bibel erfordert ein Bund bzw. Testament ein Opfer, wobei Blut vergossen werden muss als Zeichen dafür, dass ein Leben hingegeben wird. Wo auch immer es ein Opfer gibt, muss Blut vergossen werden, was das Zeichen dafür ist, dass ein Leben hingegeben wird. Es wurde in der Bibel nie ein Bund geschlossen, zumindest nicht zwischen Gott und Mensch, bei dem es kein Opfer gegeben hätte. Bund bedeutet automatisch Opfer. Mir wurde dies sehr anschaulich vor Augen geführt. Ich habe nie wirklich verstanden, warum ich das tat, aber 1944 oder 1945 beschloss ich, anhand der Lektüre des Alten Testaments im Selbststudium Hebräisch zu lernen. Es war ein langsamer, mühsamer, aber sehr gewinnbringender Prozess. Damals habe ich alles Mögliche unterstrichen und bewaffnete mich bei der Lektüre mit einem roten, einem blauen und einem grünen Stift. Als ich im ersten Buch Mose begann, beschloss ich, drei Themen mit diesen Farben zu unterstreichen. Das Thema Bund wollte ich blau unterstreichen, das Thema Opfer grün und das Thema Blutvergießen rot. Als ich das erste Buch Mose zu zwei Drittel gelesen hatte, machte ich eine ganz entscheidende Entdeckung. Wo auch immer ich das Blau für Bund hatte, hatte ich auch das Grün für Opfer. Und wo auch immer das Grün für Opfer war, hatte ich auch das Rot für Blutvergießen. Was ich euch also hier vermitteln möchte, ist etwas, das ich 1945 gelernt habe und das mir seither beim Verständnis der Bibel stets von unschätzbarem Wert gewesen ist. Ich sage es noch einmal, wo man einen Bund hat, zumindest zwischen Gott und Mensch, hat man ein Opfer. Und wo man ein Opfer hat, wird auch Blut vergossen. Und dieses Blutvergießen spricht immer davon, dass ein Leben hingegeben wird. Wenn man den Bund vor diesem Hintergrund betrachtet, erkennt man, warum es hier heißt, denn wo ein Bund ist, ist es notwendig, dass der Tod dessen eingetreten ist, der den Bund geschlossen hat. Dieser Tod wird durch das Opfer und das vergossene Blut repräsentiert. Sehen wir uns nun die beiden Bünde an, die Gott mit Abraham schloss. 1. Mose 15, 8 bis 21. Und er, das ist Abraham, der damals noch Abram hieß, sagte: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es, das Land Kanaan, in Besitz nehmen werde? Gottes Antwort auf diese Frage bestand darin, einen Bund zu schließen. Gottes letztendliche Zusicherung ist ein Bund. Er sagte: Ich werde einen Bund mit dir schließen, daran sollst du es erkennen. Da sprach er zu ihm: Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn, und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken der Opfer hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Und dann listet er die 10 Nationen auf, die damals gerade das Land besaßen. Dieser Bund war in vielerlei Hinsicht ein sehr stark eingeschränkter Bund. Wenn wir darüber nachdenken, sehen wir eine Parallele zwischen diesem Bund und dem Bund des Gesetzes. Wir werden gleich noch sehen, dass Gott in 1. Mose 17 noch einen weiteren Bund mit Abraham schloss.